Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das CTM-Festival in Berlin, das ist ein ganz besonderes. Da ist neue elektronische Musik zu hören, da sind Ideen, Philosophien zu erleben und natürlich auch solche Geschichten wie das hier. Die Aufführung eines Werkes der US-amerikanischen Komponistin Marian Amaker. Die gilt so als große musikalische Außenseiterin der Musik des 20. Jahrhunderts, 1938 geboren. Hat auch bei Stockhausen mal studiert. John Cage war ein musikalischer Partner von ihr. Und sie hat viel Zeit auch in Deutschland verbracht, in Berlin insbesondere. Und eines ihrer letzten Werke ist Glia. Was sie macht, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Es geht bei ihr so darum, was im Ohr passiert. Also quasi an dem Teil des Menschen, wo die Musik wahrgenommen wird. Wie funktioniert das? Was macht das? Und dann gibt es die Geschichte von der Otokustik, dass nämlich Schallwellen auch aus dem Menschen herausgehen. Kaum messbar, aber es ist messbar. Und also an diesen Schnittstellen, da ist ihre musikalische Forschung angesiedelt, jedenfalls lange Zeit ihres Schaffens. Glia, also das ist nach den Gehirnzellen benannt, die bei der Neurotransmission zwischen Synapsen helfen. Es geht auch um die Räume, in denen das stattfindet, und im Radialsystem in Berlin werden heute und morgen diese Forschungen von Bill Dietz, so heißt er, dem Dirigenten, der dieses Stück Glia zusammengesetzt hat, wieder, also rekonstruiert hat, weil es war irgendwie teilweise auch verloren. Das also wird aufgeführt vom Ensemble Zwischentöne, und ich habe jetzt viel geredet, vielleicht wollen Sie erstmal wissen, wie das unter anderem klingt in Glia. Ja, so klingt diese Musik, die Marian Amaker komponiert hat und die aufgeführt wird heute Abend im Radialsystem im Rahmen der CTM, des CTM-Festivals. Und der Mann, der das dirigiert und ja vorher auch rekonstruiert hat, ist Bill Dietz, und der ist mir jetzt am Telefon zugeschaltet. Hi Bill, welcome to the show.
Hi, thank you.
Was fasziniert Sie an der Arbeit von Herrn Marian Amaker?
Well, it's a bit of a long story, which I'm sure I don't have time to tell. There's a sort of personal side and an artistic side. I lived in Berlin for about 16 years, from around 2002 to 2018-19. I was a young sound artist, composer at that time, and a sort of fan of Marian Amaker. And through very lucky circumstances, I got to meet her in Berlin because she worked here quite a bit. She had been a guest of the DAAD artist program in the 1980s. I believe she was in Berlin in 1987, made some large works for Berlin at that time. And she had these long-term relationships with the city. And so, as I was saying, by happy coincidences, I got to know her here. We became kind of quite good friends, and I became something like an assistant to her. So whenever she was in Berlin, but then later in Europe, I would travel to wherever she was and work with her and help her do things. That's maybe a little bit more on the personal side. On the artistic side, Amaker, I think, is a really special artist. She was born in 1938 in the United States and was really trained as a composer in a more traditional sense. But, you know, she paid a lot of attention to what was going on in the international avant-garde. She was a student of Karlheinz Stockhausen when he visited the United States in the early 1960s. And she came to a kind of work and a kind of artistic practice that was no longer for concerts, no longer for historical European instruments, but became all about listeners and listeners' bodies and how we experience sound. And already in the 1960s, she was doing something like what we now call sound art or Klangkunst, But she never called it that herself. She was not particularly interested in those kind of labels. But she created a very unique, very idiosyncratic practice that was dedicated to understanding just how complex our ears and our minds and our bodies are, and to engaging with those amazing capacities of our bodies fully.
Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Es gibt zwei Seiten der Faszination bei Bill Dietz. Das eine ist die persönliche Geschichte. Also er war in Berlin von 2002 bis 2018, 19 und ja, er sagt Amache, unsere ARD-Aussprachedatenbank sagt Amaka, da müssen wir gleich uns nochmal einigen. Also Marian Amache oder Amaka war lange Zeit auch in Berlin, schon in den 80er Jahren. Und ja, man traf sich da irgendwie, er hat ja als Assistent gearbeitet für sie. Und das ist sozusagen die persönliche Seite. Auf der anderen Seite, also das Künstlerische ist, sie ist ja 1938 in den USA geboren, hat eine quasi traditionelle Ausbildung gehabt, also als Musikstudium, also für auch die Instrumente, das Instrumentarium, was man da so kennt. Dann hat sie bei Karlheinz Stockhausen studiert, das war in den frühen 1960er Jahren, als der eine Zeit lang in den USA war. Und da entwickelte sich dann eben auch das Interesse für andere Klänge und insbesondere für die Frage, wie hören wir eigentlich Klänge? Wie nehmen wir, also wie nimmt unser Körper das eigentlich wahr, was uns da geboten wird? Und dann hat sie da eben angefangen, auf eine sehr eigene Art und Weise Stücke zu komponieren, die sich damit beschäftigen. Bill, one question. You say, Amashe, we have this data bank here that says Amaka, Marian Amaka. So, but you're, as you know, it's Amashe, right?
Yes, Americans are funny. I'm sure that is the proper way to pronounce it, but she was from Western Pennsylvania, which is a kind of country rural area, and that's the way it's pronounced around there.
All right, so we learned something. Also, sie kommt ja aus einer ländlichen Gegend, sagt er, und Amerikaner sind da eh so ein bisschen komisch. Und das Amache ist dann eben die Art und Weise, wie das da, wo sie herkommt, ausgesprochen wird. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, was diese Eartone-Musik ist, also dieses Wahrnehmen an einer ganz bestimmten Stelle des Ohres und so weiter. Wir können ja mal noch ein zweites Beispiel hören für die Musik, die sie geschrieben hat. Hier noch ein kleiner Ausschnitt aus Glia. Ja, die Frage ist, wie komponiert man also für diese Idee des otoakustischen, also für das Wahrnehmen im Inneren des Ohres?
Actually, in a funny way, it's actually quite simple. She has a really clear and very interesting way of talking about it and thinking about it. For her, it's not so much about creating these sounds. Rather, it's about recognizing that these kinds of sounds are always already present. This is also just a simple scientific thing that has been recognized in the last 100 years or so, that the ear itself is constantly creating sound and making sound in response to whatever it hears from the outside. And what that means is that the mechanism of the ear, all the little parts in there, the hair cells, all the things that move, like anything else, when there's motion, it creates vibrations, and these are a kind of audible sound waves. And what's so interesting about the way Amashe thinks about this is she talks about how she calls this the listener's music, that we as listeners are always making our own music in relation to whatever we hear. And so she sees the purpose of her own work as making us aware of what we are already doing and finding ways to make these things that are already happening in our ears audible. So she actually talks about this in a funny way. She uses the metaphor of ghostwriting. She says, I ghostwrite the listener's scenario, which is to sort of guide us to discover what our bodies are doing unconsciously.
Er sagt, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also das, um was es da geht, ist eine Geschichte, die eigentlich schon seit 100 Jahren bekannt ist. Also dass quasi wir selber in uns Klänge produzieren und dass das auch irgendwo wahrgenommen wird. Und was die Idee dahinter ist, ist, sie hat das als Ghostwriting bezeichnet. Also sie will Aufmerksamkeit erregen für das, was sowieso in uns ist. Und alles in uns, also im Ohr, macht eben auch Klänge, also die kleinen Haarzellen, die da drin sind und so weiter. Und dieses Produzieren der Klänge, die da sind, sollen halt in bewusst gemacht werden, wenn man so will, durch diese Musik. Und es ist ein Klang, der eigentlich ausdrückt, was in uns sowieso ist. Auch wenn das jetzt wiederum ein bisschen kompliziert vielleicht klingt, aber wie auch immer. Der Klang und der Ort ist sehr wichtig für Amashis Musik. Die hat da ganz irre Sachen gemacht. Die hat mal, ich glaube in Boston war es, Mikrofone aufgestellt und da wurde 24 Stunden lang der Klang von Boston in einer Radiostation übertragen, solche Sachen. Jetzt findet das Ganze ja im Radialsystem statt und warum ist das ausgewählt worden? Ist das der perfekte Ort oder ist das einfach der Ort, an dem man es machen kann? In welchem Verhältnis steht der Ort zu der Musik?
So I think what's more important in a certain way than a specific room is a specific methodology for how to handle a room, what to listen for, how to create these effects, how the room can help us discover, like I was saying before, what else is happening in our bodies. So originally, this piece was created for Berlin in 2005 for what was at that time called Tesla, which I believe before that was called Podeville. And since then, we've done it, I think, maybe five times, always in different spaces. And what becomes very important is just listening to the space, playing the sounds in the space, but then creating a very unique, unusual setup of the loudspeakers. Some of them are, you know, facing away from the audience. Some of them are directed just at walls. Some of them are just going upward to do whatever we need to do in the space to create the effects that are demanded in the music that help us hear ourselves. Mm.
Ja, es geht eher um eine Methode, mit dem Raum umzugehen. Also dieses Stück ist ursprünglich tatsächlich für Berlin komponiert worden. 2005, es ist fünfmal aufgeführt worden im Podeville. Manche kennen das noch als Haus der jungen Talente in Berlin, in der Klosterstraße. Und es geht also darum, zu gucken, was ist dieser Raum, wie geht man damit um, wie positioniert man Lautsprecher, richtet man sie auf vielleicht eine Wand eher und gar nicht so direkt aufs Publikum. Wie kriegen wir das hin, dass die Menschen das hören, was in ihnen drin ist? Und das ist eigentlich der Umgang dann mit diesem Raum. Und ich vermute mal, dass das dann auch immer alles ganz anders wieder klingt, je nachdem, wo es aufgeführt wird. Glia, eine Komposition von Marian Amashé, rekonstruiert von Bill Dietz, der das Ensemble Zwischentöne leitet und dirigiert heute Abend. 19.30 Uhr, heute und morgen, im Radialsystem in Berlin im Rahmen des CTM-Festivals. Bill Dietz, thank you very much.
Thank you.